Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen und wir beginnen diese Fazitausgabe gleich mit einem Schlussakkord und einer Staffelübergabe. Es geht, na klar, um Paris, die Abschlussfeier der Olympischen Spiele. Zu Ende gegangen ist auch das Impulstanzfestival in Wien. Unsere Kollegin hat sich da vor allem mal den Social Dance näher angeschaut. Das gemeinsame Tanzen an den unterschiedlichsten Orten in der Stadt gehörte zu diesem Festival nämlich auch ganz prägend dazu. Und Schluss zum dritten. Der neue Roman von Mario Vargas Llosa erscheint morgen auf Deutsch und es wird wohl wirklich der letzte sein. Die Kräfte des peruanischen Romanciers, die lassen nämlich deutlich nach. Impulstanz Wien, das größte europäische Tanzfestival, hat in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Ein Festival, das die Stadt immer wieder mit zeitgenössischem Tanz in Atem hält. Und zwar überall auf den Bühnen, mit Partys, im Volkstheater. Und darauf gehen wir gleich näher ein mit den sogenannten Public Moves. Das sind für jeden zugängliche, kostenlose Mitmachveranstaltungen in der Stadt nach dem Motto: Leute, lasst uns zusammen tanzen. Und darauf hat sich auch unsere Kritikerin Elena Bhavanpuri eingelassen, die zurück aus Wien ist und jetzt hier im Studio. Hallo Elena.
Hallo.
Was genau hat man sich denn unter diesen Public Moves in der Stadt überhaupt vorzustellen?
Also das ist das kostenlose Tanzprogramm, was das Impulstanzfestival in Wien anbietet. Und das ist in der ganzen Stadt verteilt, in Parks, im 16. Bezirk, was eher ein migrantischer Bezirk ist, also was total Neues auch für dieses Viertel, oder im Museumsquartier, wo ganz viele Touristen langlaufen. Und überall sind so kleine Plätze aufgestellt und so Tanzboden, wo man sich dann angemeldet hat vorher und unterschiedliche Kurse angeboten werden. Und eben der Versuch, Menschen zueinander zu bringen. Und ich habe total viel verschiedenes Programm auch in Anspruch genommen und mit Fremden irgendwie für eine Stunde eine Atmosphäre geschaffen. Beim Voguing zum Beispiel irgendwie gelernt, wie dieser queere Tanzstil aus New York getanzt wird. Ich war beim persischen Volkstanz, beim Breakdance. Das sind alles Tänze, die unter den Social Dance fallen, also Stile, die in Gemeinschaft getanzt werden sollen und die eigentlich auch bestimmten Communities angehören, was aber auch gar nicht heißt, dass sie damit weniger schwierig sind. Mhm. Jetzt war Breaking erst vor einigen Tagen bei den Olympischen Spielen. Und das wird Menschen relativ spielerisch und didaktisch näher gebracht.
Das heißt, da kann jeder mitmachen, ja?
Ganz genau.
Ja. Ist es das, was diese Public Moves so besonders macht, dass jeder da hinkommen kann zu diesen Plätzen, die irgendwie den Bodenbelag haben und man weiß, um 15 Uhr geht hier irgendwas los?
Also es ist natürlich schon auch eine große Ansage an eine Stadt zu sagen, wir machen einen Public Moves, Name ist Programm, also wir machen Bewegung öffentlich, für die Öffentlichkeit möglich. Und Tanz ist nicht unbedingt was Elitäres, findet nicht unbedingt in einem Theater statt oder auf Bühnen, ist für alle offen, frei von Kritik, frei von Hemmung. Das ist etwas, was total vielen Leuten immer noch schwerfällt. Und was eben so als eine Idee entsprungen ist, 2017 in Wien, um irgendwie diesen Raum, diesen freien Raum, öffentlichen Raum zu füllen im Sommer. Es war erst eine Kooperation mit der Museumsmeile, mit dem Museumsquartier und die haben dann gemerkt, das geht so nicht auf, die müssen das jeden Tag abbauen und aufbauen. Großer organisatorischer Aufwand. Und das war aber so eine große Nachfrage während der Corona-Pandemie. Die Leute mussten raus, wollten irgendwie in Kontakt treten. Tanz war auf Bühnen gar nicht mehr möglich. Und da ist eben Public Moves so explodiert, sage ich mal, mit dem Fokus Barrierefreiheit auf alle Art. Keine kulturellen Barrieren, aber auch genauso Menschen im Rollstuhl werden eingeladen. Blinde, gehörlose TänzerInnen. Also es wird auch immer auf Gebärdensprache übersetzt. Und Tanz muss eben nicht mit Sehkraft oder auf zwei Beinen getanzt werden zwangsläufig. Es hat eine ganz klare politische Message. Und es ist fern von Alter, von Kulturfragen und eben auch von Geldfrage, was total wichtig ist. Und ich fand sehr schön zu sehen, dass es so eine Form der friedlichen Zusammenkunft gibt bei den Public Moves.
Ja, friedliche Zusammenkunft macht vermutlich auch einfach total viel Spaß, wenn man draußen zusammen tanzt. Mhm. Wobei, ja, zusammen tanzen ja nicht gleich zusammen tanzen heißt. Das kann man ja auch jeder für sich allein in einer Gruppe. Es gab, du hast es eben schon erwähnt, diese Kategorie, nenne ich es jetzt mal Social Dance oder diese Bezeichnung, die in Wien wohl auch angeboten wird? Oder ist jeder Public Move auch ein Social Dance? Was ist da jetzt nochmal sozusagen die Abgrenzung?
Also die Public Moves, so heißt letztlich einfach nur dieses Angebot. Und innerhalb dieses Angebots gibt es die Social Dances. Mhm. Das ist eine Kategorie, früher wurde das urbaner Tanz genannt. Also sowas wie Hip-Hop und House fallen darunter, auch Voguing. Die eigentlich auch so urbanen Räumen wie New York und Los Angeles entstanden sind, so krasse kulturelle Ballungspunkte letzten Endes. Aber was dieser Begriff Social Dance sagen möchte, ist, dass es aus einer Community heraus entstanden ist. Oft im Nachtleben, also es gilt genauso für persischen Volkstanz, der wird auf Hochzeiten getanzt und vielleicht finden Leute andere Referenzen, was für sie Social Dance heißt. Letztlich geht es darum, Gemeinschaft zu kreieren und vor allen Dingen einen Tanz in den Vordergrund zu stellen, der eigentlich nicht historisch auf Bühnen getanzt wird. Und ich fand ganz interessant, ich habe mit dem Breaking-Weltmeister Storm gesprochen, der heißt mit seinem Klarnamen Nils Rubitzki. Er sagt, für ihn ist das eigentlich überhaupt nichts Neues gewesen.
Für uns ist das Normalste auf der Welt, auf irgendwelchen Straßenplätzen zu tanzen. Und wir wurden immer komisch angeguckt deshalb. Ja, und in Lyon zum Beispiel haben die Pokémon eine gute Gruppe, also eine Gruppe aus Frankreich, die ich sehr gut kenne. Die haben damals sogar mit Absicht direkt vor der Oper getanzt. Aber mittlerweile da auch. Also die haben ihren eigenen Raum in der Oper bekommen, die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie gesagt haben, es ist Kunst.
Genau, also die Anerkennung, dass Tänze auch eine Kunstform sind, das war lange auch irgendwie ein Kampf bei Hip-Hop, auch bei Volkstänzen. Ich war zum Beispiel beim persischen Tanz, ich habe das Glück, ich habe eigentlich auch einen persischen Background, für mich war da irgendwie gar keine Berührungsschwierigkeit, aber ganz viele andere, die da teilgenommen haben, hatten diese Berührungsschwierigkeiten auch nicht. Mhm. Die haben einfach mitgemacht und das, finde ich, war so sinnstiftend.
Was macht denn so ein Public Move und das im Rahmen dieses Impulsfestivals dann mit der Stadt Wien?
Die Stadt ist in Bewegung, also die bebt förmlich. Das ist nicht nur dem Boden zu verdanken, sondern auch einfach diesen Menschen, die eine Atmosphäre schaffen. Und es erlaubt natürlich Wien auch innerhalb dieses Monats, wo das Impulstanzfestival stattfindet, ganz viele internationale Musikstile, Klänge kennenzulernen. Jetzt erst ist der Weekender zu Ende gegangen, also das letzte Wochenende vom Festival. Da zum Beispiel das Nyege Nyege DJ-Kollektiv aus Uganda gespielt. Und die haben afrofuturistische Klänge in diese Stadt gebracht. Für Wien eigentlich total erfrischend und wichtig, weil, naja, die österreichische Hauptstadt ehrlicherweise hauptsächlich von so sehr klassischen Kulturinstituten und der Oper geprägt ist. Und dann dieses Gegenbild, diesen Kontrast zu schaffen, zu sagen, wir schaffen im öffentlichen Raum also total neue Impulse, wortwörtlich. Das findet auch Kuratorin Fiolosin vom Public Moves besonders.
Es ist eine Utopie, eine komplette. Es ist auch ganz furchtbar, wenn es dann aus ist, ja, weil es so schnell geht, dass der Tanz dann irgendwie so aus der Stadt rausfließt wieder. Ich habe das Glück, dass ich sehr viel mit den lokalen Dozentinnen in Kontakt bin, selber auch Klassenbesuch und so weiter. Aber es ist halt während dem Festival, es ist irgendwie das Gefühl, dass es nur Tanz gibt.
Und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für alle, die beim Public Moves teilnehmen und eigentlich gar keinen Bezug zu Tanz hatten vorher. Ich habe das überhaupt nicht als dilettantisch wahrgenommen, sondern als wahnsinnig mutig zu sagen, wir öffnen den Raum für alle. Und man hat dieser Stadt angemerkt, es ist eine Notwendigkeit, dass es das gibt.
Eindrücke vom Impulstanzfestival in Wien, das ganz viel auch draußen fest stattgefunden hat, von Elena Bhavanpuri, die für Fazit da war und das gemeinsame Tanzen draußen wärmstens empfiehlt. Dankeschön.
Danke.
Tante Julia und der Kunstschreiber, das war Mario Vargas Llosas größter Romanerfolg. Mittlerweile ist der peruanische Schriftsteller 88 Jahre alt. Er ist Nobelpreisträger. Er ist politisch etwas umstritten, gesundheitlich auch nicht mehr auf dem höchsten Stand. Er gibt auch keine Interviews mehr. Ein letztes Buch von ihm ist nun ins Deutsche übersetzt worden und liegt ab morgen in den Buchhandlungen. Die große Versuchung heißt es. Ob es noch einmal an Tante Julia anknüpfen kann, wohl kaum, meint Tobias Wenzel, der dieses Buch bereits gelesen hat.
Die große Versuchung, der neue Roman von Mario Vargas Llosa, dies gleich vorweg, ist größtenteils missglückt. Mehr als zwei Drittel des Buches sind erschreckend langweilig und redundant. Man kann nicht anders als das, vor allem die vielen Wiederholungen, auf das Alter des Autors zu schieben.
Ahora, a veces la memoria me falla.
Manchmal lasse ihn sein Gedächtnis im Stich, erzählte Mario Vargas Llosa 2020, als er schon am Roman Die große Versuchung arbeitete. 4 Jahre zuvor war sein Roman Die Enthüllung erschienen, in dem der Autor anhand der Figur des Juan Peineta seine eigene Angst vor dem Gedächtnisverlust verarbeitet hatte.
Es un personaje que está inspirado en ese temor, ¿no?
Peineta lebt im Viertel Cinco Esquinas im Zentrum Limas.
El barrio
Cinco Esquinas war früher das Viertel der peruanischen Musik, etwa des Walzers.
Der peruanische Walzer steht im Zentrum des Romans Die große Versuchung, mit dem Mario Vargas Llosa nun seine Arbeit als Romancier abschließt.
Se apagaron las luces y quedó un solo foco prendido iluminando un espacio de aquel patio.
Die Lichter gingen aus. Eine einzige Glühbirne blieb an und beleuchtete ein Fleckchen in diesem Innenhof.
1992 in Lima. Tonio Aspilqueta, ein 50-jähriger, vom Leben desillusionierter Experte für die traditionelle Musik Perus, hört zum ersten Mal den Gitarristen Lalo Molfino einen Walzer spielen. Eine Offenbarung.
Die Musik hatte die Seelen der Anwesenden so fest in ihren Bann gezogen, dass jeder soziale, ethnische, intellektuelle oder politische Unterschied in den Hintergrund trat. Der Innenhof des Hauses war wie elektrisiert von einer Welle des Miteinanders. Es herrschte das Wohlwollen, die Liebe.
Kurz darauf stirbt Molfino und Tonio beschließt, ein Buch über diesen Gitarristen und über den peruanischen Walzer zu schreiben. Seine These und Hoffnung zugleich, der Walzer kann die peruanische Gesellschaft, die von Gewalt, etwa durch die der linken Guerilla Leuchtender Pfad, Rassismus und sozialer Ungleichheit geprägt ist, friedlich zusammenführen. Im Roman wechseln sich Passagen des allwissenden Erzählers zu Tonios mühsamen Versuchen, über das Leben des Gitarristen zu recherchieren, mit Auszügen aus Tonios Abhandlung über den peruanischen Walzer ab. Diese Abhandlung wird zunächst ein großer Erfolg. Die meisten Leser des Romans, jedenfalls jene, die keine Experten für traditionelle peruanische Musik sind, dürften sich allerdings bei der Lektüre langweilen. Auch weil die Figuren blutleer wirken. Literarisch interessant und wunderbar tragikomisch wird es erst im letzten Drittel, als Tonio Aspilqueta psychisch auffällig wird. Er hat nämlich panische Angst vor Ratten und halluziniert sie manchmal. Vom Erfolg seines Buches beflügelt, gesteht der verheiratete Tonio der Walzersängerin Cecilia Barraza in einem Café in Lima seine Liebe, indem er sie zu küssen versucht. Sie aber ohrfeigt ihn.
Es war keine feste oder gar schallende Ohrfeige. Ihre Hand streifte ihn kaum. Nur die Gäste am Nebentisch bemerkten es. Tonio drehte sich zu ihnen um und spürte, wie er errötete. Die Hitze kroch ihm den Hals hinunter, bis es zu einem Jucken wurde. Ein Gefühl, das weiter in die Arme wanderte, durch den Oberkörper bis hinein in die Beine. Dann sah er sie überall. Fett, schielend, mit hervorstehenden Zähnen. Unter dem Nachbartisch, in den Gängen zwischen den Tischen und wie sie von Cecilia Barrassas Kopf auf die leeren Stühle sprangen. Er konnte dem Drang nicht widerstehen und kratzte sich energisch. Er schob die Anzugärmel zurück, knöpfte das Hemd auf und fuhr sich mit den Fingernägeln über die Haut, um die widerlichen Tiere loszuwerden, die jetzt um ihn herumwuselten und an seinen Beinen hochkrabbelten.
Yo detesto, por encima de todas las cosas, la rata.
Ich verabscheue Ratten über alles.
Erzählt Mario Vargas Llosa und verrät damit, dass ihn auch seine eigene Phobie zu seiner neuen Hauptfigur inspiriert hat. Besessen bis wahnhaft versucht Tonio schließlich, in den neuen Auflagen seines Buchs die ganze Kulturgeschichte Perus unterzubringen. Mit dem Ergebnis, dass das Buch völlig unleserlich wird und Tonio überhaupt scheitert. Abgesehen vom tragikomischen Schluss ist auch Mario Vargas Llosa mit »Die große Versuchung« gescheitert, seinem allerletzten fiktionalen Werk.
Me imagino que sería un esfuerzo más allá de mis fuerzas escribir una nueva novela.
Zu einem weiteren Roman würden seine Kräfte wohl nicht mehr reichen, sagte der Literaturnobelpreisträger im Interview mit seinem Sohn Alvaro für das mexikanische Fernsehen. Aber einen Essay über Jean-Paul Sartre wolle er noch beenden.
Die große Versuchung, der neue und allerletzte Roman von Mario Vargas Llosa, aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Brovut, ist bei Suhrkamp erschienen und ab morgen Montag im Handel.
Fazit.
Bauen ist teuer geworden, an Wohnraum mangelt es und Architekten klagen über einen Wust an Standards und Vorschriften, die sie bei Nichteinhaltung mit in die Haftung nehmen. Gäbe es weniger Regeln, würde das Bauen wohl einfacher, billiger und wohl auch schneller gehen und wäre vielleicht sogar klimagerechter. Was tun also? Da ist von der Einführung eines neuen Gebäudetyps die Rede. Inzwischen liegt dazu auch ein Gesetzentwurf vom Bundesjustizministerium vor. Einer, der sich seit langem für das einfachere Bauen engagiert, ist der Architekt Florian Dilk. Mit ihm habe ich über diesen Gebäudetyp vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Dilk.
Guten Abend.
Herr Dilk, wie viele Bauvorschriften gibt es denn eigentlich und muss die jeder Architekt alle kennen?
Es ist nicht genau bekannt, wie viele Bauvorschriften es gibt. Es wird davon ausgegangen, dass es etwa 3.700 bis 3.900 Regeln, Richtlinien und Normen sind, an die man sich zu halten hat. Teil davon sind Normen des DIN, andere sind Richtlinien und Hinweise. Es gibt aber eben eine große Zusammenfassung, die sich die allgemein anerkannten Regeln der Technik nennt.
Und das ist was anderes als eine DIN-Norm, ja?
Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind nicht in dem klassischen Sinn eingeführt worden. Das heißt also, dass sie bewusst erlassen worden sind, sondern sie haben sich eingebürgert in dem Sinne, dass man es einfach so macht. Und dass es sich so bewährt hat. Und in der Rechtsprechung wird das dann herangezogen und als richtig erachtet. Das heißt also, wenn man sich daran nicht hält, wird aktuell davon ausgegangen, dass man einen Mangel produziert hat, wenn es gar nicht zu einem Schaden kommt.
Ja, das heißt, für die Innovationsfreude und die Experimentierfreude unter Bauherren und Architektinnen ist das natürlich nicht so richtig hilfreich, wenn es darum geht, aus Sicherheitsgründen sich an den Regeln festzuhalten, ne?
Ja, es ist eindeutig ein Innovationshemmnis, denn innovative Konstruktionen und Wege haben es ja gerade in sich, dass sie sich noch nicht bewährt haben, sondern sich erst noch bewähren sollen. Und an die anerkannten Regeln der Technik sind wir eigentlich immer gebunden, zwar nicht durch die Gesetzgebung, aber durch die Rechtsprechung. Das ist der Punkt, den wir eben ändern wollen.
Ja, bevor wir über das Ändern reden, nochmal die Frage, wie sich das so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Also es heißt ja immer, es werden immer mehr Regeln, die einzuhalten sind. Können Sie das mit Zahlen belegen oder würden Sie sagen, ja, das stimmt, wir kriegen einen immer weiter wachsenden Wust an Normen?
Ja, wir bekommen immer neue Regelungen. Das liegt daran, dass die Regelgebung und Normgebung in Deutschland sich daran orientiert, das technisch Mögliche abzubilden, also den sogenannten Stand der Technik. Und der schreitet natürlich mit der technischen Entwicklung immer weiter fort. Und immer wenn eine neue Lösung erfunden wird, wird die natürlich auch Grundlage einer Formulierung einer neuen Regel. Und wenn es die dann ein paar Jahre gibt, dann ist es eben bewährt, dann wird es eine anerkannte Regel der Technik. Und dann müssen das alle so machen.
Und macht das Sinn?
Es macht eigentlich keinen Sinn, weil es geht ja nicht darum, das technisch Mögliche zu bauen, sondern das technisch Notwendige. Und jetzt zum Beispiel in unserem Feld des Wohnungsbaus ist das technische Mögliche selten wirklich notwendig. Aber es führt natürlich zu großem Aufwand und zu erhöhten Kosten.
Können Sie mal ein Beispiel sagen, wo das technisch Mögliche unnötig ist?
Ja, wenn Sie zum Beispiel Betondecken gießen, die sich auf ihre Breite nur um ein 500stel durchbiegen, dann ist das in einem normalen Wohnungsbau überhaupt nicht notwendig. Aber sie bauen Decken, die 20% stärker sind als Decken, die sich zum Beispiel nur 250stel durchbiegen. Was völlig ausreichend wäre für den Zweck einer Wohnung. Aber sie haben dann eben auch 20% mehr Beton, mehr Stahl, mehr CO2 und auch mehr Kosten.
Ich habe tatsächlich dazu eine Zahl gelesen, dass die Geschossdecke im Schnitt inzwischen 37 Zentimeter dick ist, also Betondecke plus Aufbau, und dass das vor einigen Jahren noch 22 Zentimeter waren. Also auch hinsichtlich Klimaschutz ist das doch eigentlich überhaupt nicht tragbar, oder?
Es ist insgesamt nicht tragbar, ja. Es ist für den Klimaschutz nicht tragbar. Und eben auch, wenn wir an das Thema Ressourcenschonung denken, ist es erst recht nicht tragbar, auch wenn wir an das Thema Kosten denken. Also denn auch die knappen Ressourcen, die wir verbrauchen, werden natürlich immer teurer. Und umso mehr wir davon verbrauchen, umso teurer wird auch das einzelne Bauwerk. Das heißt, es geht also um Klimaschutz und auch um Kosteneinsparung und Aufwandsreduzierung. Es ist wirklich eine gesellschaftliche Frage. Ja, also es ist wirklich ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, ist einfach der Gedanke der Suffizienz. Also, dass man wirklich sich überlegt, was brauche ich wirklich und was sind meine tatsächlichen Bedürfnisse, und dass man nach den tatsächlichen Bedürfnissen auch baut. Dass man nicht baut, was möglich ist, sondern das, was man braucht. Und dass man das auch darf, ohne deswegen in irgendeine Haftung reinzurutschen. Das ist eigentlich der ganze Witz.
Jetzt wissen wir, dass Bürokratie und Regelabbau eine ganz, ganz schwierige Sache sind, so einfach es klingt. Was ist denn jetzt sozusagen die Idee hinter diesem Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E? Also wie könnte man das Bauen trotz all dieser Normen einfacher machen?
Es ist die Idee dieses Gesetzentwurfs, dass die allgemein anerkannten Regeln nur noch dann gelten, wenn sie sicherheitsrelevante Inhalte haben. Das heißt, alles, was sich irgendwie auf den Komfort bezieht, ist eine Möglichkeit, die der Bauherr wahrnehmen kann, die aber nicht wahrnehmen muss. Und damit haben die Bauherren eigentlich eine größere Entscheidungsfreiheit, was sie eigentlich brauchen und was sie wirklich herstellen wollen. Das öffnet einfach eine Tür für Innovation und für mehr Freiheit für Bauherren und Planer, sich selber zu überlegen, was zu tun ist. Und nicht eben immer dem Stand der Technik folgen zu müssen.
Und was ist Komfort?
Komfort ist zum Beispiel, wenn ich in einem Kinderzimmer 8 Steckdosen und eine Datenleitung habe und Sensoren, die die Anwesenheit kontrollieren. Wenn ich zum Beispiel eine automatische Lüftungsanlage in der Wohnung habe, wo ich auch das Fenster aufmachen könnte, weil ich vielleicht quer lüften kann. Das ist Komfort. Das kann man reduzieren, ohne dass man Einbußen hat. Also unsere Initiative geht dahin, das Vorschreiben eben einzuschränken, also mehr Freiheit zu schaffen. Wenn jemand gerne nach den Regeln bauen möchte, wie sie jetzt sind, dann kann das weiterhin geschehen. Wir wollen es aber eben ermöglichen, dass man auch reduzieren kann, einfacher bauen kann und auch kostengünstiger bauen kann.
Herr Tilk, das wäre ja ein ziemlich großer Schritt, ein folgenreicher Schritt mit einer relativ kleinen, überschaubaren Maßnahme, oder?
Könnte es sein. Also es wird natürlich spannend zu sehen, wie sich das wirklich auswirkt. Und ich bin gespannt, wie sich die Kollegen dann trauen, Ideen umzusetzen oder auch mit den Bauern zusammen neue Wege zu gehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Tilk.
Bitteschön.
Und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten hier bei Fazit mit Thomas Jedicke. Und danach schalten wir dann endlich live nach Paris. Dort läuft die Abschlussfeier der Olympischen Spiele momentan noch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Street-Art-Künstler Banksy hat sein 7. Kunstwerk in Folge bestätigt. Es zeigt schwimmende Fische auf einem Polizeiwachhäuschen in der Londoner Innenstadt. Allerdings unterscheidet sich das Design von dem typischen Scherenschnitt, da der Fischschwarm mit mehr Details und Farbtönen gemalt wurde. Wie die britische Zeitung The Observer exklusiv erfahren haben will, möchte Banksy mit seiner jüngsten Bilderreihe ein wenig Sommerspaß verbreiten. Demnach könnten weitere Werke an überraschenden Orten auftauchen, um ein Lächeln zu erzeugen. 6 neue Banksy-Bilder waren in den vergangenen Tagen aufgetaucht. Zuletzt war gestern eine schwarze Katze an einer ramponierten Plakatwand entdeckt worden, die aber wenig später von Bauarbeitern entfernt wurde, die befürchteten, dass sie abgerissen werden könnte. My Heart Will Go On von Celine Dion ist das Titellied des mit 11 Oscars ausgezeichneten Films Titanic aus dem Jahr 1997 über den Untergang des legendären Passagierschiffs. Ausgerechnet dieser Song wurde bei einem Wahlauftritt des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Trump im Bundesstaat Montana gespielt. Das hat sich die kanadische Sängerin nun verbeten. Dies sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärten Dions Management und ihre Plattenfirma Sony Music Entertainment im Online-Dienst X. Dion befürwortet diese oder eine ähnliche Verwendung nicht. Erst vor wenigen Tagen hatte der französische Musiker Woodkid die unerlaubte Verwendung seines Titels Run Boy Run in einem Wahlkampfvideo von Trump angeprangert. Der britisch-amerikanische Oscar-Preisträger Mark Rylance und der Game of Thrones-Darsteller Stephen Delane gehören zu den zahlreichen Schauspielern, Regisseuren und Dramatikern, die das traditionsreiche Theater Old Vic in London aufgefordert haben, seine Zusammenarbeit mit einem seiner Hauptsponsoren zu beenden. In einem offenen Brief werden die Anteile der Royal Bank of Canada an fossilen Brennstoffen und Waffenverkäufen angeprangert. Das Old Vic Theater sei eine Institution mit einer herausragenden und einflussreichen Rolle in der Welt der Künste. Trotz des vorhandenen Finanzierungsdrucks müsse es wie andere Institutionen klare Grenzen ziehen und sich von unethischen Sponsoren und Spendern abwenden. Über die Finanzierung der kulturellen Einrichtungen in Großbritannien wurde in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Mehrere ähnliche Kampagnen hatten bewirkt, dass sich Literaturfestivals und auch Museen von ihren umstrittenen Geldgebern getrennt hatten. Organisatoren warnten jedoch davor, dass dadurch die Eintrittspreise steigen würden.
Auch dieses Fest geht irgendwann zu Ende. Das Fest der Völkerverständigung, der körperlichen Hochleistungen, die Olympischen Spiele. Zwei Wochen lang gaben 10.500 Athleten aus aller Welt ihr Bestes. Wir erlebten Rekorde, Dramen und lernten neue Disziplinen kennen. Das Ganze in einer Stadt der kulturellen Superlativen, Paris, mit Schönheit reich beschenkt, unter dem Tourismus aber mitunter auch ächzend. Brauchte es da jetzt wirklich noch die Spiele? Wird sich das lohnen, fragten die Skeptiker von Anfang an. Und was bleibt am Ende? Das wollen wir jetzt besprechen an diesem letzten Abend der Olympischen Spiele. Unsere Korrespondentin in Paris hat die Abschlusszeremonie verfolgt, Christiane Kess. Viele Stars wurden im Stade de France erwartet, von Billie Eilish bis Tom Cruise, für die symbolische Staffelübergabe an Los Angeles. Hatte er denn, Christiane, inzwischen seinen Auftritt, der Tom?
Gerade eben im Moment ist er vom Dach des Stadions, ich kann es hier auf dem Fernsehbildschirm sehen,
ist er vom Dach des Stadions hereingesprungen.
Genau, deswegen haben wir so lange gewartet. Aber es ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Es läuft eben jetzt gerade die Staffelübergabe an Los Angeles, wo ja die nächsten Olympischen Spiele stattfinden werden.
Was für einen Eindruck hinterlässt denn diese Feier bislang bei dir, Christiane?
Also ich würde sagen, das ist ein großes, ausgelassenes Fest. Natürlich ganz anders als die Eröffnungsfeier auf der Seine war. Es ist heute Abend einfach mehr von der Tradition festgelegt, der Einzug der Athleten und der Freiwilligen ins Stadion Stade de France, die letzte Vergabe der Medaillen. Es gab ein viel kleineres, aber ich würde sagen, durchaus starkes künstlerisches Programm. Der Beginn war beim Olympischen Feuer, das ja unter einem Ballon im Jardin des Tuileries hängt. Der Chanson Sous le ciel de Paris wurde interpretiert von der französischen Sängerin Zao de Sagazin. Und dann hat Léon Marchand, ein französischer Schwimmer, der hier sehr viele Medaillen abgeräumt hat, das Feuer unter dem Ballon ausgemacht und ist mit einer kleinen olympischen Flamme losgelaufen. Als es dann dunkel wurde, hat im Stadion selber eine futuristische Show stattgefunden, die die Geschichte der Wiederbelebung der Olympischen Spiele in Zukunft zeigen sollte. Das ist ein bisschen angelehnt gewesen an die wahre Geschichte, bei der ja Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts die Spiele der Antike wiederbelebt hat. Der französische Tänzer Arthur Cadre ist in einem goldenen Kostüm wie eine Art Außerirdischer auch ins Stadion eingeschwebt auf eine Bühne, aus der Rauch ausstieg. Es sind teilweise Figuren kurz vorgekommen aus der Eröffnungszeremonie. Vielleicht erinnert man sich noch, der Fackelträger, dessen Gesicht verhüllt war, der über die Dächer von Paris gelaufen ist. Es gab etliche Lichteffekte, viel Akrobatik. Der Pianist Alain Roche ist mit einem Piano in die Luft gezogen worden, während er gespielt hat. Also da hat der künstlerische Leiter Thomas Joly, der ja vom Theater kommt, dieses Universum Stadion sehr gut genutzt.
reden wir mal über die Spiele und wenden unseren Blick mal weg von dieser Abschlussveranstaltung, die ja noch läuft. Paris muss in den letzten zwei Wochen ja wie verwandelt gewesen sein. Glücklich waren nicht alle Stadtbewohner darüber, aber es gab auch ein riesiges Kulturprogramm, unzählige Ausstellungen, Mitmachaktionen und immerhin ja auch interessante Experimente, etwa die Seine wieder sauber zu kriegen. Was bleibt von diesen Olympischen Spielen?
Ja, so wie Sie gerade schon angedeutet haben, tolle Bilder, denn die Wettkämpfe vor der Kulisse in der Stadt, dieses ganz neue Konzept, die Spiele in der Stadt finden zu lassen, das hat etwas geschaffen, was die Künstler ein immaterielles Erbe nennen, also einfach schöne Erinnerungen könnte man auch sagen. Ein Gefühl der Gemeinsamkeit, das tatsächlich sehr stark war in der Stadt und ich glaube, Frankreich in dieser schwierigen politischen Situation vor der anstehenden neuen Regierungsbildung eine Atempause, würde ich sagen, verschafft hat, ist natürlich die Frage, wie lange das hält. Und man muss auch dazu sagen, nicht allen haben die Spiele gefallen. Die Skepsis im Vorfeld war ja groß. Davon war kaum etwas mehr zu spüren in der Stadt. Das war wirklich ein großes Fest. Ausnahmen waren vielleicht die Viertel, die weit ablagen von den Wettkampfstätten oder lange abgeriegelt waren wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Da haben die Geschäftsleute massiv gelitten. Da hat man auch eine gewisse Wut gespürt. Aber ich würde sagen, der positive Eindruck überwiegt. Man darf auch nicht vergessen, dass auf Paris bisher ja immer diese Assoziation lastete mit den Terroranschlägen 2015. Deswegen waren die Sicherheitsmaßnahmen während der Spiele auch extrem hoch. Also auch das hat das Stadtbild in den letzten Tagen geprägt.
Längst wird ja für solche Großereignisse wie die Olympischen Spiele nicht mehr so viel neu gebaut wie früher, aber es gab ja auch große Investitionen in die Infrastruktur in Paris für diese Spiele. Haben die sich gelohnt?
Also tatsächlich werden ja viele Wettkampfstätten zurückgebaut. Also zum Beispiel dieses Stadion für Beachvolleyball am Fuße des Eiffelturms, das viele besonders beeindruckt hat, oder auch die Wettkampfstätte für Fechten im Grand Palais. Das ist allerdings davor wegen der Olympischen Spiele aufwendig renoviert worden. Hier finden ja vor allem Ausstellungen statt und da hat man ganz eindeutig von den Spielen profitiert. Zwei neue Sportstätten, die gebaut worden sind, werden bleiben. Das Olympische Wassersportzentrum in Saint-Denis nördlich von Paris und die Kletteranlage in Le Bourget im nordöstlichen Departement Seine-Saint-Denis. Und da hat man nicht nur umweltfreundliches Bauen in den Vordergrund gestellt, sondern auch die sozialen Aspekte, denn dieses Departement Seine-Saint-Denis ist eines der ärmsten Frankreichs und da gibt es die Hoffnung, dass die Sportstätten den Menschen vor Ort zugutekommen. Die Investitionen, Sie haben es kurz angerissen, der Reinigung der Seine, das war ein enormer Aufwand, um sie sauber zu bekommen. Dennoch gab es mehrere Trainings, die abgesagt werden mussten. Der Triathlon der Männer ist verschoben worden. Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat bei ihrer ersten Bilanz am Freitag gesagt oder nochmal dieses Versprechen erneuert, dass nächstes Jahr tatsächlich die Seine für alle möglich werde zu baden. Ob es so kommen wird, wir werden es sehen. Allerdings, das kann man sicher sagen, dieser Plan, die Seine wirklich zum Baden sauber zu machen, den gab es schon vor den Olympischen Spielen. Und da haben die Spiele einfach als ein unheimlicher Beschleuniger gewirkt.
Sport ist Kultur. Das wurde in Paris ja ausführlich zelebriert. Sport ist auch Politik und auch Identitätspolitik. Was ist denn jetzt mit der Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit, nach den Debatten um die algerische Boxerin? Ist man da jetzt weitergekommen in der Diskussion im olympischen Sport?
Also ich glaube, in der Diskussion ist man weitergekommen, aber nicht in den Schlussfolgerungen. Diese Diskussion hat einfach mal wieder gezeigt, dass die Kategorien im Sport Mann und Frau schwierig sind, weil in der Biologie das nicht immer eindeutig ist. Der Fall Iman Khelif, tatsächlich die algerische Boxerin, sie hat eine Goldmedaille auch gewonnen. Ihr wurde unterstellt in diskriminierenden Desinformationskampagnen, kann man sagen, in den sozialen Netzwerken, sie sei gar keine Frau. Der Sport tut sich einfach schwer, mit Intersexualität umzugehen. Das heißt, wenn ein Körper sowohl männliche als auch weibliche Merkmale hat. Das wird definiert über Komponenten wie Chromosomen, Genitalien, Hormone. Und dann gibt es Dutzende verschiedene Konstellationen, unterschiedliche Auswirkungen auf sportliche Leistungen, die zum Teil wiederum schwer nachzuweisen sind. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das passt nicht zusammen mit dem Denken im Sport, wo man sich die Frage stellt, gestellt. Wie können wir einen Wettbewerb fair machen? Wer soll gegen wen antreten? Welche Kriterien stellen wir auf? Also man hätte es gern eindeutig, aber die Realität ist eben in manchen Fällen nicht eindeutig. Und dieser Fall der Boxerin Iman Khalif, der hat einfach dieses Thema nochmal nach oben gebracht. Ich denke, das sorgt auch für Aufklärung, eventuell auch für mehr Verständnis in der Gesellschaft. Und man kann durchaus sagen, der Sport ist ja auch ein Spiegel der Gesellschaft.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess über den Abschluss der Olympischen Spiele in Paris. Vielen Dank. Er dauerte 4 Jahre lang, der Kartellrechtsprozess, den die US-Regierung gegen Google führte und in dieser Woche endlich gewonnen hat. Ein Prozess, in dem nachgewiesen werden konnte, dass der Internetriese sein Monopol gegen Konkurrenz abschottet und dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt. Sehr viel wurde darüber geschrieben, welche Folgen das für die Tech-Branche im Allgemeinen haben könnte. Doch was wird wohl aus der Google-Suche? Bleibt die unsere Nummer 1 oder wird dieses Wort googeln irgendwann in der Versenkung verschwinden? Haken Terschüren hat sich das näher angesehen.
Google ist also ein Monopol. Das ist erstmal nicht illegal. Das Problem, so Richter Amit Mehta, sei vielmehr, dass der Suchmaschinenplatzhirsch aus Kalifornien seine Macht missbraucht. Zum Beispiel, indem er viel Geld dafür bezahlt, die Standardsuchmaschine in vielen Webbrowsern zu sein. So erhält Firefox-Macher Mozilla jährlich über 400 Millionen US-Dollar von Google. Eine gigantische Summe im Vergleich zu den 20 Milliarden, die Apple für die Voreinstellung auf iPhones und Macs erhält, aber geradezu bescheiden. Dahinter steckt auch die Befürchtung, dass der Computerhersteller sonst eine eigene Suchmaschine auf den Markt bringen könnte. Eine andere Taktik, mit der Google sein Monopol missbraucht, konnten alle NutzerInnen in den letzten Jahren selber bemerken.
Suchmaschinen wie Google versuchen schon länger, mehr als nur Suchergebnisse anzubieten. Es gibt schon seit Jahren sogenannte Infoboxen, wo die Ergebnisse von einzelnen Webseiten zusammengefasst werden. Das hat diese Webseiten schon immer sehr geärgert, weil das natürlich dazu führt, dass Menschen weniger geneigt sind, dann auch auf diese Links zu klicken. Dazu kommt auch, dass man natürlich, wenn es um politische Themen geht, schwer ist, Dinge neutral zusammenzufassen.
So Friederike Kaltheuner, Expertin für Technologiepolitik. Wie genau der Machtmissbrauch des Suchgiganten in Zukunft eingedämmt werden kann, wird diesen Herbst in einem gesonderten Verfahren entschieden. Google selbst meinte auf Anfrage nur, in jedem Fall in Berufung gehen zu wollen. Ein Blick in die Vergangenheit gibt jedoch Hinweise darauf, was dem Unternehmen droht. Denn Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre ergab ein Kartellverfahren, das Microsoft zerschlagen werden sollte. Das Urteil wurde zwar durch Revisionen und einen Regierungswechsel in den USA abgeschwächt, die Konsequenzen haben jedoch die Entwicklung des Internets und damit auch des Weltgeschehens maßgeblich mit beeinflusst, erinnert sich Mitch Stolz von der Electronic Frontier Foundation, einer Organisation für digitale Bürgerrechte.
Das hatte einen großen Einfluss auf Microsoft. Viele sind überzeugt, dass das Microsoft dazu veranlasst hat, Unternehmen wie Google, die damals noch in den Kinderschuhen steckten, eben nicht zu erdrücken. Ich vermute, dass hier etwas Ähnliches passieren wird.
Es ist fast schon eine Ironie des Schicksals, dass Google, das heute ohne das US-Kartellrecht vermutlich nicht existieren würde, nun selbst damit zu kämpfen hat. Doch dass das Unternehmen wirklich zerschlagen wird, daran glaubt aktuell niemand.
Wenn man sich ansieht, wie in den USA bislang Monopole zerschlagen wurden, zum Beispiel Standard Oil oder AT&T, dann war das oft geografisch aufgeteilt. Die neuen, kleinen Unternehmen hatten dann halt kleinere Gebiete. Das geht mit Google einfach nicht. Man kann nicht sagen, das ist die Suchmaschine für Kalifornien und hier ist die für den mittleren Westen. That's not
going to work. Sagt Paris Marx, der sich in seinem Newsletter Disconnect und seinem Podcast Tech Won't Save Us mit den Konsequenzen der Macht großer Tech-Unternehmen befasst. Wahrscheinlich erscheint eher, dass die Suchmaschine in Zukunft wie öffentliche Infrastruktur behandelt wird.
It's possible that the government could expect Google to license out.
Die Regierung könnte Google dazu zwingen, einen Teil seiner Suchsoftware an andere Unternehmen zu lizenzieren, damit die dann konkurrenzfähige Suchmaschinen mit Googles Technologie entwickeln können. Dann wird Googles Suchmaschine im Grunde genommen zu einem Dienstprogramm, auf dem viele andere Unternehmen aufbauen können.
Sollte das passieren, wird sich das Internet in Zukunft stark von dem heutigen unterscheiden. Nicht nur, weil neue Suchmaschinen so dieselbe Qualität wie Googles Ergebnisse haben würden, sondern weil es den Raum für echte Innovation im Markt öffnet. Denn wer sagt überhaupt, dass die beste Sucherfahrung eine Liste voller Links ist? Es könnten komplett neue Modelle entstehen, die den NutzerInnen eine echte Auswahl geben, was wiederum einen Einfluss aufs gesamte Netz haben wird. Denn alleine der Fakt, dass jedes Medium im Internet heute dazu gezwungen ist, seine Inhalte so zu formulieren, dass sie möglichst weit oben in der Suchmaschine aus Kalifornien auftauchen, hat die Welt in der letzten Dekade geprägt. Wenn jetzt eine Firma, die im Grunde das Tor zum Internet ist, plötzlich gezwungen wird, Konkurrenz nicht mehr klein zu halten, sondern Platz für neue Firmen machen muss, dann können die nächsten 20 Jahre für so viel Veränderung in Medien und Kultur sorgen wie die letzten 20 Jahre. Also alle anschnallen.
Überlegungen zum Prozess des Jahrzehnts gegen Google von Hagen Terschüren. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Montag, den 12. August, gelesen.
Was können wir alle von den Feuilletons lernen? Die Tageszeitung Die Welt rät Folgendes. Das Leben ist zu kurz für viele Worte und deswegen fassen auch wir uns hier kurz, um etwas zu feiern, das die Gelehrten lange missachtet haben. Kürze, schreibt Marc Reichwein. Aber wir alle lesen die Kulturteile doch auch wegen Sätzen wie diesem hier von Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel. In der revisionistischen Spielart des Western, die nicht nur ein weniger affirmatives Narrativ der Besiedlung Amerikas etablierte, sondern auch den amerikanischen Gründungsmythos als Einwanderernation abzubilden versuchte, wurde das Genre immer vielsprachiger, dialektischer. So geht Feuilleton. Aber trotzdem wollen wir uns heute an die programmatische Überschrift in der Welt halten, die da lautet: Fass dich kurz. Vom Tagesspiegel wüssten wir daher gern, warum wir uns denn nun den gerade angelaufenen Western von Viggo Mortensen trotzdem ansehen sollen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, lieber Andreas Busche. Die klassischen Western-Motive unterspielt The Dead Don't Hurt mit einer gemächlichen Erzählweise. Und Vicky Krieps als Hauptdarstellerin? Eine kompromisslos unabhängige Frau, schutz aber nicht hilflos, ausgesetzt dem Regime der Männer. Na bitte, geht doch. Nun würde uns interessieren, wie kommentiert man Sport richtig gut? Kurz und knapp oder elegisch ausufernd? Nach der wochenlangen Olympiaglotzerei, bei der wir manchmal so viele Livestreams in der Mediathek gleichzeitig offen hatten, dass sich die Stimmen der Reporterinnen und Reporter zu einem babylonischen Kommentar vermischten, gibt uns Tom Bartels von der ARD via Frankfurter Allgemeine Zeitung Antwort. Er wurde wegen seiner vielen Worte bei der verregneten Eröffnungszeremonie in Paris gescholten und zieht nun folgendes Fazit. Dem einen redest du zu viel, dem anderen erklärst du zu wenig. Alle gucken, was du zu Palästina, Russland, Sicherheitslage und Doping sagst. Man kann letztlich nur seinem Gefühl vertrauen und sein Bestes geben. Auch dem schließen wir uns hier gerne an und fragen uns gleichzeitig, kann man sich auch kurz und knapp von einem der ganz Großen verabschieden? Am Freitag ist 80-jährig der Ausstellungsmacher und ehemalige Museumsdirektor Kaspar König gestorben und im Tagesspiegel seufzt Birgit Rieger, man weiß bei einem wie ihm gar nicht, wo man anfangen soll. Dann legt sie sich doch fest, er war mit jeder Phase ein Macher. Für Peter Richter von der Süddeutschen Zeitung war der Erfinder der Westkunst wie ein Turm über der Welt. Georg Imdahl bezeichnet den 1943 im westfälischen Mettingen eigentlich als Rudolf Hans König geborenen in der FAZ als ein Mann der Tat, nicht des Wortes. Trotzdem hätte er sich vermutlich über die Abschiedsworte seiner Kollegin Britta Peters, künstlerische Leiterin der urbanen Künste Ruhe, in der Taz gefreut. Kaspar König war offen, geistreich und aufmerksam. Eine großzügige und liebenswürdige Ausnahmeerscheinung, gut gekleidet und knapp 2 Meter lang. Große Augen, große Ohren. Nur wenn ihn etwas gelangweilt hat, vielleicht weil er es als zu konventionell und vorhersehbar empfand, drehte er sich abrupt um und ging. Keine Zeit verlieren mit so etwas. In der Taz wird Friedrich Küppersbusch bei seinem launigen Wochenrückblick von der Autorin Paula Irmschler vertreten, die die vergangenen 7 Tage so zusammenfasst. Banksy taucht wieder auf, Putschdemon wieder ab, liebe Fans, rassistische Mobs und leider kein Comeback ins Skate-Punk-Kutte. Da wir ja hier heute der Kürze huldigen wollen, überlassen wir das Detaillesen den TazleserInnen und zitieren nur die Wochenaufgabe für uns alle. Wir reißen uns hoffentlich alle zusammen, das Wetter wird besser, dazu können wir das neue Album von Bi Badu Bi hören. Gib Paula Irmschlag kurz und knackig vor und wir sagen Jawollo.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.